Bist du gerne auf so einem richtig schönen Konzert? Vielleicht von deiner Lieblingsband, die du vielleicht schon seit Jugendbeginn an hörst. Letztes Jahr ist so ein Traum für mich wahr geworden und ich konnte auf ein Konzert gehen von U2, die habe ich schon wirklich so lange gehört und noch nie geschafft, mal eins zu besuchen. Und das hat mich echt begeistert. Konzerte, Live-Musik, auch hier von einem Gottesdienst, Live-Musik zu hören. Das ist für uns schon normal, aber die meisten hören wahrscheinlich Musik einfach nur im Auto oder irgendwo in der Arbeit. Aber Musik. Und ich bin letztens auf ein Konzert eingeladen worden. Das war eigentlich gar nicht so die Band, auf die ich lange gewartet habe. Es war ein einfacher deutscher Liedermacher. Und ich wäre selbst wohl nicht hingegangen, wenn ich nicht Karten mitgeschenkt bekommen hätte und meine Familie zumindest die Hälfte auch mitgegangen wäre. Und wir sind in eine mittelgroße Solinger Gemeinde gegangen. Ja, vielleicht so 200 Stühle ungefähr, circa. Und wurden am Anfang, also in dem Entree, auch ganz freundlich begrüßt. Es klappte alles wunderbar. Man fand seinen Sitzplatz und hat gewartet, bis es anfing. Endlose Werbung von den Sachen, die man alle kaufen kann. Aber irgendwann ging jemand nach vorne. Es war ein Mann, ca. 60 Jahre alt, und ich tippe, es war der Gemeindeleiter. Der ging nach vorne und ich dachte so, ja, genau, das erwarte ich jetzt, ja, dass jemand nach vorne kommt und uns freundlich begrüßt. Dass er so ein bisschen Atmosphäre schafft, so ein Einstieg für denjenigen, der gleich kommt. So eine Ankündigung. Aber was ich so vorgefunden hatte, war jemand, der ja so da stand, ein bisschen hängende Arme, hängende Mundwinkel, und uns begrüßte, ja, das tat er. Aber es fehlte mir da so ein bisschen die Fröhlichkeit, die Leidenschaft und Begeisterung, die eigentlich hätte da sein sollen, weil er hat so tolle Sachen erzählt, was die Gemeinde alles so macht. Also in seiner Begrüßung hat er einfach mal so weit ausgeholt. Und da bin ich echt fast neidisch geworden. Da dachte ich mir, wow, also die machen ja wirklich was in der Gemeinde. Ich hatte nur die Frage gestellt, macht er da mit? Trägt er das? Oder ist es da woanders und wir erzählen davon? Die Krönung für mich war, dass er sagte, dieser Abend, diese Vorbereitung, alles das, was wir heute machen, ist dafür da, dass wir Jesus, also dass wir Menschen für Jesus begeistern. Und da hatte ich mir so echt am Kopf gekratzt, dachte ich mir, ja, ich hoffe, dass das jetzt keiner missversteht, also ich meine, dass jetzt gleich auch wirklich was kommt. Und ich möchte dem Mann gar keinen Vorwurf machen, er hat sicherlich seine Geschichte. Er hat seine Geschichte, warum er vielleicht so nach vorne gegangen ist. Vielleicht kann er nicht anders, vielleicht ist er so ein Typ. Ja, nicht jeder ist so, dass er gestikuliert. Aber es war halt so auffällig für mich. Und ich habe mir so die Frage gestellt, was hat diesen Menschen, diesen Christen, der irgendwann wahrscheinlich mal gesagt hat, ich möchte Jesus nachfolgen, was hat den so, ja, wie soll ich sagen, runtergezogen? Vielleicht entmutigt? Warum fehlte da jegliche Leidenschaft für das Tolle, was er doch eigentlich macht und was er glaubt. Und ich frage mich, manchmal kann man das vielleicht auf manche Christen im Allgemeinen so ein bisschen übertragen, dass die Christen doch oft so ein bisschen im Verruf stehen, ja, die könnten doch eigentlich ein bisschen fröhlicher sein, wenn die doch diese tolle Botschaft haben. Dieser Jesus, der in der Bibel steht, der ist doch begeisternd, der ist doch weltbewegend. Und warum sind die dann manchmal so trübselig da? Was zieht manche Christen so runter und was bedrückt sie so ein wenig? Ich möchte diese Thematik an zwei kleinen Geschichten von einem Mann und einer Frau so ein bisschen verdeutlichen. Da war ein Mann, der ja in jungem Alter gesagt hat, wie das so üblich ist, ich will die Welt entdecken, ich will alles rausholen, ich möchte was erleben. Leider fehlte ihm oft so das Geld dafür, für das, was er meinte, erleben zu wollen, was ihm Erfüllung bringt. Und er rutschte immer mehr so in diese Kriminalitätsszene so ab. Er hat was geklaut und hier und da und irgendwann musste er auch mal einsitzen. Er war aber wieder frei und orientierte sich neu und hat irgendwann einfach nur, als er da saß, in sein Bücherregal gestarrt und da die Bibel entdeckt. Hat drin geblättert und ihn hat das, was er da gelesen hat, bewegt. Und er hat sich gefragt, gibt es da vielleicht eine Gemeinde zu? Gibt es irgendwo Leute, die das genauso leben, wie es da drin steht? Er hat sie gefunden und er hat sich für Jesus entschieden. Er hat sich taufen lassen. Und dann kam so ein bisschen wieder der Alltag. Dann gab es Momente, wo nicht alles so glatt lief. Wo er wieder mal in alte Verhaltensmuster gefallen ist. Und dann war da immer so eine Stimme. Immer so eine Stimme, die flüsterte, ha, du bist ja doch ein schlechter Mensch. Du bist gar nicht erlöst. Du schaffst das nicht. Und siehst du, da hast du auch wieder Schlechtes getan. Und er folgte diesen Stimmen so ein wenig und hat überlegt, ja, ist das so? Hat sich mit diesen Stimmen beschäftigt und ihnen ziemlich viel Raum gegeben. Aber er hat versäumt, immer so ein bisschen wieder auf die gute Seite zu schauen. Und immer wieder kamen dann bei Fehltritten, wenn es mal gerade wieder nicht so lief, immer nur gerade dann, immer wieder diese Stimme. Gott kann dich so gar nicht lieb haben. Du machst diese Sünde schon zum 1200. Mal. Ich glaube dir das nicht. Und dann war da diese Frau, die relativ antriebslos war, die der eigentlich alles so egal war, die gesagt hat, ach, lass doch die anderen machen und ich lebe so mein Leben, mach so mein Ding. Und irgendwie hat sie irgendwann mal eine Freundin eingeladen, bei sich in die Gemeinde zu kommen. Und sie hat dort Menschen erlebt, die anders drauf waren, die engagiert waren, die bei der Tafel noch geholfen haben, die sich irgendwo Projekte gesucht haben, wie sie vielleicht den Flüchtlingen helfen können. Und sie wollte das auch. Und sie hat sich mit der Sache beschäftigt und sie hat irgendwann auch ihr Leben Jesus gegeben. Und sie war voller Tatendrang. Sie wollte die Welt verändern. Und dann kam aber auch wieder der Alltag. Wieder diese Momente, wo mal was nicht lief. Und wo auch wieder diese Stimme im Hintergrund kam. Du bist doch eigentlich antriebslos. Du schaffst das eigentlich gar nicht. Bleib doch einfach an deinem Bett liegen. Die ganze Zeit, die da drauf geht bei der Tafel, das ist doch der Wahnsinn. Und diese Menschen, nachher holst du dir noch eine Krankheit. Und sie hat immer wieder auch mit diesen Gedanken gerungen. Auch sie hat den Gedanken viel Freiraum gegeben. Und am Ende ließ sie ja so ein wenig die Schultern hängen. Und vielleicht hingen auch so ein bisschen die Mundwinkel auf Dauer. Ich frage mich manchmal, ob wir Menschen oder auch wir Christen, ob wir manchmal zu sehr auf die negativen Stimmen hören, die so bei uns im Leben immer wieder hochkommen. Warum wir nicht auf die guten Sachen schauen, die doch auch gut laufen und die auch uns gesagt werden. Da ist ein Freund, der dir auf die Schulter klopft und sagt, hey, ich hab dich gern, hast du gut gemacht. Manchmal habe ich das Gefühl, dass, ja, so selbstverständlich, oder aber die Sachen, die immer im Hintergrund sind, oh, du schaffst das nicht, ziehen uns runter. Und ich stelle mir die Frage, meinen manche Christen wirklich, sie seien schlechte Menschen? Kann man dahin kommen? Dass man vielleicht nicht gut genug ist für Gottes Aufträge? Dass man vielleicht sogar nicht gut genug ist, sein Kind zu heißen? Und vielleicht nicht gut genug zu sein, erlöst zu werden von Gott? Und als ich mich mit dem Thema beschäftigte, haben wir auch im Männerhauskreis so ein bisschen dieses Thema mal besprochen. Und ich hatte so die Frage in den Raum gestellt, das Böse, was so da ist, so um uns da ist, die negativen Gedanken, sind die bei uns im Herzen? Kommen die von innen? Oder kommen die von außen? Kommen die von außen an uns heran und wollen uns immer wieder niederdrücken? Und ich weiß nicht, hat die Frage vielleicht sogar was mit deinem Selbstwertbewusstsein zu tun? Hat die Frage, ob das Böse von außen oder von innen kommt, vielleicht auch was mit deinem Selbstwert zu tun, deiner Fröhlichkeit und deiner Begeisterung? Ich möchte zwei Thesen dafür in den Raum stellen. Die erste These wäre, das Böse kommt von innen. Der Mensch ist von Natur aus sündig. Wir haben das Böse in uns. Ja, das Böse wohnt in uns. Gedanken, die uns von Gott trennen, kommen aus uns heraus. Und wir haben dann in dem Männerhauskreis einfach auch Bibeltexte gewälzt. Und so einen ersten Bibeltext, den ich so in den Raum warf, der gab dieser These eigentlich völlig recht, wie ich fand. Und der erste Text steht in Markus 7, Vers 20 bis 23. Jesus selber spricht diese Worte. Was aus dem Inneren des Menschen kommt, das lässt ihn unrein werden. Denn aus dem Inneren, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken, wie sexuelles Fehlverhalten, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Betrügerei und ausschweifendes Leben, Neid, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen unrein. Nach der Elberfelder heißt es, verunreinigt den Menschen. Die Übersetzung, die wir gelesen haben, ist ein bisschen die Übertragung, Hoffnung für alle. Aha, also eigentlich klar, oder? Jesus sagt, die Sünde kommt von innen. Das, was von innen herauskommt, das ist nicht gut für uns. Und da haben ja schon, ich würde sagen, viele Philosophen, Wissenschaftler darüber überlegt. Was ist das, wenn wir einen Menschen irgendwie so einen leeren Raum reinstellen und das Böse nicht von außen kommt, bleibt er dann gut? Ja, alles so Theorien. Aber wenn ich Jesus glauben darf, dann sagt er, dass es so ist, dass es von innen kommt. Die zweite These. Wenn der Mensch ein neuer Mensch wird und Jesus in seinem Herzen wohnt, dann hat die Sünde in unserem Herzen keinen Platz mehr. Der alte Mensch ist gestorben und ein neuer Mensch ist geschaffen worden. Alle Versuchungen und bösen Gedanken, die kommen dann von außen, nicht von innen. Und auch da haben wir viele, viele Texte gewälzt. Auf einen musste ich mich beschränken und der ist schon recht lang. Und ich bitte euch, dass ihr trotzdem versucht, so ein bisschen diesem Text zu folgen. Ihr könnt gerne mitlesen oder auch vielleicht die Augen schließen. Manchmal hilft das mehr. Der Text steht in Römer 6, Vers 2 bis 7. Als Christen sind wir für die Sünde tot. Wie könnten wir da noch länger mit ihr leben? Ihr wisst doch, was bei der Taufe geschehen ist. Wir sind auf den Namen von Jesus Christus getauft worden und haben damit auch Anteil an seinem Tod. Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so haben auch wir ein neues Leben empfangen und sollen nun so handeln, wie es diesem neuen Leben entspricht. Denn wie wir seinen Tod mit ihm geteilt haben, so haben wir auch Anteil an seiner Auferstehung. Letztlich geht es doch darum, so ein bisschen wie eine Zusammenfassung, unser früheres Leben endet mit Christus am Kreuz. Unser von der Sünde beherrschtes Wesen ist damit vernichtet. Weg, es ist nicht mehr da und wir müssen nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, kann nicht mehr von der Sünde beherrscht werden. Kann man vielleicht beide stehen lassen? Nach diesem Text würde ich sagen, ich glaube, Jesus hat definitiv recht. Also ich glaube ihm das einfach, dass das Böse aus uns herauskommt, das Böse ist in dieser Welt. Und wir könnten nicht sagen, geh alles weg und wir sind irgendwie so ein Freiraum. Aber das Wichtige ist, dass wir einen Wechsel erleben, dass wir uns für Jesus entscheiden und dass wir mit ihm sterben, damit ein neuer Mensch entstehen kann. Und wenn dieser neue Mensch aufsteht, sozusagen mit Jesus, da habe ich mir die Frage gestellt, schafft er einen neuen Roland zum Beispiel mit den alten Dingen in seinem Herzen drin? Ist da nicht alles neu? Und wenn ich mich doch für ihn entschieden habe, dann habe ich das doch freiwillig getan. Und ich habe es getan, weil Jesus mich liebt. Und diese Liebe ist in meinem Herzen. Jesus schenkt mir ein neues Herz und ich kann da gar keine bösen Gedanken mehr drin haben. Diese Gedanken kommen nun von außen. Und ich finde, das macht einen wirklichen Unterschied, wenn wir das glauben. Weil wir nicht immer wieder diese Gedanken hegen, wenn irgendwie was Schlechtes wieder passiert, wenn wir wieder mal in alte Verhaltensmuster treten, wenn uns irgendwas reingeflüstert wird, was total, also wo wir selbst vor erschrecken, dann können wir sagen, das hat nichts mit mir zu tun. Ich bin ein neuer Mensch, ich bin erlöst. Gott hat mich neu geschaffen und mein Herz ist voll. Und dann darfst du an dieser Stelle sagen, Jesus, ich liebe dich so sehr und du hörst diese Gedanken. Kannst du diese Gedanken gefangen nehmen und kannst du sie einfach wegsperren? Wir können sagen, dass wir diese Gedanken Jesus unterstellen, seiner Macht. Wir haben Möglichkeiten, dagegen anzukämpfen. Ich finde, es ist ein Unterschied, als ob es in uns drin wäre oder von außen kommt. Denn die Unterstützung ist groß. Der alte Mensch, das, was du früher warst, ist weg. Du darfst ein neuer Mensch sein. Und das ist unglaublich, weil wir dürfen fröhlich sein. Wir dürfen begeisternd sein. Wir dürfen frei sein. Dieses alte Herz, was uns eingeengt hat, das muss nicht so bleiben. Wir dürfen wirklich neue Wege gehen. Und ich weiß nicht, ob das so ein, also sicherlich kein Patentrezept, aber so eine Sache, die ich mir gerade versuche, so ein bisschen anzugewöhnen, ist, dass wenn so eine schlechte Stimme kommt, die wieder flüstert, was ich denn wirklich eigentlich nicht so gerafft habe, oder wo ich wieder darauf hingewiesen werde, dass du, Roland, wieder genau die gleiche Sache machst wie vor 20 Jahren und die immer wieder machst, dass ich da sagen darf, ja, diese Stimme höre ich, aber ich lasse das nicht an mich ran, weil ich habe ein neues Herz. Und ich möchte diesen Gedanken abgeben und ich möchte Gott um Hilfe bitten, dass er mir gute Gedanken dafür schickt und dass er mir die Kraft schenkt, wirklich dieses neue Leben auch zu führen. Und wenn ich diese Stimme höre, wenn du diese Stimme hörst, dass du gar nicht geliebt bist, dass du kein geliebtes Kind sein kannst, weil du ja immer wieder sündigst, dann darfst du Gott sagen, dich Gott zuwenden, dass du ihn unendlich lieb hast. Dass du es großartig findest, dass er dich neu gemacht hat. Und du darfst wieder begeistert und fröhlich sein. Und du darfst ja, das vielleicht immer wieder mal versuchen, diese negativen Stimmen umzudrehen. Es kann auch sein, dass so eine Stimme dir sagt, das schaffst du nicht. Das Projekt, was du vorhast, das wird nichts. Den Hauskreis, den du da gründen willst oder die Aktion, die du davor hast, vergiss es. Lass das. Ich glaube, dafür bist du nicht gemacht. Du bist da gar nicht der richtige Mann. Das ist eigentlich der und der. Dich betrifft das gar nicht. Dir das ausreden will. Dann ist vielleicht genau das der Punkt, genau das die Sache, die du machen sollst. Vielleicht darfst du dann erst recht mit Eifer drangehen. Denn eins, lass dir gesagt sein, der Teufel ist der beste Lügner, den es gibt. Und wenn du ihn hörst, dann sei wachsam. Und ein gutes Mittel dagegen, diese Stimmen immer wieder auch zu differenzieren, ist, glaube ich, dass wir uns mit Jesus ganz doll beschäftigen, dass wir regelmäßig mit ihm reden, dass wir uns wirklich jeden Tag hinsetzen und wenn es sogar geht, zwischendurch beim Autofahren, wann auch immer ihr wollt, mit Jesus redet. Ihm das sagt, was euch auf dem Herzen liegt, Gutes wie Schlechtes, dass ihr ihm die Gedanken gebt, die euch vielleicht runterziehen. Und wenn ihr in diesem Gespräch seid, in dieser Dauerkommunikation, dann werdet ihr, wenn so komische Stimmen kommen, stutzen und werdet sagen, das ist nicht Gottes Stimme. Da will mich nur wieder jemand runterziehen. Und ich weiß genau, wer das ist. Ich finde, dass wir uns immer wieder, gerade in die Situationen, wo trotzdem immer wieder so negative Sachen uns rankommen, wenn wir versucht werden, dass wir uns immer wieder bewusst machen dürfen, wer wir sind. Dass wir nämlich geliebt sind. Da gibt es einen Text, den lernen bei uns schon immer die Pfadfinder sozusagen in den ersten Prüfungen auswendig. Der steht in Johannes 3, Vers 16, den haben wir jetzt nicht vorne, weil ich ihn eigentlich versuche auswendig zu sagen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, hat er dich geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das mir von Kind an durfte, also ist mir das ein bisschen eingebläut worden, weil wir da auch mal so Prüfungen hatten, immer so, ne? Das war immer so ein Thema. Und manchmal ist es gut, so Texte auswendig zu können. Ich bin ganz schlecht im auswendig vortragen oder auswendig lernen, aber diesen Text habe ich jetzt mit der Predigt irgendwie doch wieder drauf gehabt. Und macht euch das wirklich bewusst, dass ihr geliebte Gotteskinder seid und dass euch keiner was anhaben kann, wenn ihr ihm folgt. Gehörst du zu Christus? Dann bist du ein neuer Mensch. Du hast ein neues Herz. Da ist kein Platz mehr für das Böse. Du kannst mit Gottes Hilfe den schlechten Gedanken widerstehen. Und du kannst dem, was dich von Gott trennen will, wegziehen will, mutig begegnen. Und ich finde, wir haben allen Grund, fröhlich zu sein. Und vielleicht hat dieser Mann, der dieses Konzert eröffnete, vielleicht fehlt ihm diese Fröhlichkeit, weil er sich zu sehr hat runterziehen lassen. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich kann nur und dir raten, dass du dich ganz tief mit Gott beschäftigst, dass du dir bewusst machst, wie sehr er dich liebt. Und ich wünsche mir, dass wenn man mit dir redet, dass da Liebe, dass da Freundlichkeit, Begeisterung und dass da Leidenschaft zu spüren ist. Dass deine Schultern nicht hängen, die Mundwinkel nicht hängen, sondern du aufrecht stehen kannst. Mit einem freien, befreiten Herzen mutig nach vorne gehen kannst und das, was dir an negativen Sachen begegnet, wirklich ja, voll Gottvertrauen, mit tiefem Frieden begegnen kannst. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Lass uns bitte noch kurz beten und steht dazu bitte auf. Großer Gott, wir sind dir unendlich dankbar, dass wir so viele Zusagen von dir bekommen haben, dass du uns lieb hast, dass du uns zu neuen Menschen machen willst, wenn wir es denn zulassen. Wenn wir diese Entscheidung treffen, mit dir zu sterben und neu aufzustehen, uns verändern zu lassen. Und dass wir die Chance haben, diese vielen negativen Sachen hinter uns zu lassen. Wir müssen nicht länger diesen Altlasten nachhängen, uns mal wieder runterziehen lassen, sondern wir dürfen immer wieder erneuert aufstehen. Und wenn wir wieder mal daneben gelegen haben, dann dürfen wir sagen, großer Gott, vergib uns. Wir dürfen neu anfangen, denn wir wissen, jeden Tag bist du jede Sekunde mit deiner Liebe und deiner Güte bei uns. Wir sind deine geliebten Kinder. Hab Dank für diese Gewissheit. Amen.